Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Frau Döhl. Annäherung in 4 Schritten. Erstens Umweg. Manchmal bekomme ich jetzt Besuch von einer blauen Eule. Sie setzt sich auf das Fensterbrett und schaut mir unverwandt zu. Reinhard Döhl, Verstreutes. Wie man so sagt, heißt der Titel eines Projekts von Reinhard Döhl aus den 60er Jahren. Wie man so sagt, das sagt sich so leicht. Wie sagt man so über das Werk eines Dichters und Künstlers, der zugleich Literaturprofessor war und der mir als Studentin viele der Dinge, die mir wichtig sind, beigebracht hat. In den letzten Tagen habe ich ihn mir oft an meinem Schreibtisch sitzend vorgestellt, den Kopf leicht gesenkt, den Blick über die Brille, zu mir herübergerichtet, skeptisch und doch amüsiert. Er hätte wohl schon in diesem Moment einiges am Stil auszusetzen gehabt, Distanz eingefordert und dem ganzen Treiben zwischen Büchern, Zetteln und Internet gleichzeitig wohlwollend zugeschaut. Dann hätte er jede Menge Fragen gestellt und mich damit allein gelassen, vermutlich um mich in Bewegung zu bringen, um mich meine Sicht finden zu lassen, nicht seine zu reproduzieren. Irgendwann landete man gedanklich ja doch in seiner Nähe. Meine Damen und Herren, bevor ich über Reinhard Döhl spreche, muss ich kurz von mir reden. Denn meine Sicht auf den hier ausgestellten kleinen Ausschnitt aus seinem umfangreichen bildnerischen Schaffen ist nicht objektiv. Vom ersten Semester an Einführung in die Literaturgeschichte anhand der Interpretation des Romans Der grüne Heinrich von Gottfried Keller war ich als Germanistik- und Kunstgeschichtsstudentin auf Döhls Spur. Geschah die Wahl des Grundkurses noch rein zufällig, fuhr ich danach auf der Schiene weiter, die er gelegt hat. Er selbst hat es einmal so genannt. Der Begriff der Doppelbegabung, sein großes Thema, traf auf fast alle Autoren zu, denen man durch ihn begegnete. Keller und Stifter, Arp und Schwitters, dazu unter anderem Jean-Paul, Heine, Lasker, Schüler, Brecht oder sogar dem Idyllendichter Gessner. Dementsprechend interessierten ihn die Künstler, Kunsthistoriker und Musikwissenschaftler unter seinen Studenten besonders. Deren Weltbild konnte er, der sich weder der einen noch der anderen Kunstsparte zuordnen ließ, ins Wanken bringen, um neue Einsichten zu ermöglichen. Er förderte die eigenwilligen Unkonventionellen und forderte wissenschaftliche Präzision. Über sein künstlerisches Werk sprach er nicht. Natürlich erfuhr man vieles über Bense und Heißenbüttel, Jandl, Gomringer und die anderen Kollegen der Stuttgarter Schule oder Stuttgarter Gruppe, aber nichts über Reinhard Döhl. Er freute sich, wenn man seine Ausstellungen besuchte oder auf einer der Aktionen auftauchte, die selten genug stattfanden. Das war's aber schon. Weder glückliche Hochphasen noch die Verbitterung über die Stadt Stuttgart und die, wie er meinte, fehlende Anerkennung teilte er direkt mit. Als Lehrer schien er mit sich im Reinen zu sein. In der Textwelt von Schwitters Anna Blume und Arps Kaspar war er zu Hause. Dass ich ihn nach Abschluss der Prüfung fast nicht mehr gesehen habe, dass ich ihn nie in Botnang besucht habe, dass der Plan, einmal mit ihm über seine künstlerischen Arbeiten zu sprechen, durch jenen dunklen Vogel Tod, von dem er in seinen frühen Gedichten oft schreibt, vereitelt wurde, schmerzt. Zweitens Suche. 5 Jahre später steht noch immer In Progress, Updates will follow in roter Schrift auf seiner Homepage. Tatsächlich scheint dieses unglaubliche Internetzwerk aus Fenstern, Verlinkungen, Hypertext und Texten unter der Adresse www.reinhard-döhl.de weiter zu wachsen. Wer sich da rein begibt, erhält eine vage Ahnung von der Vielseitigkeit und Dichte des Schaffens, aber auch von der eigenwilligen Art der Selbstinszenierung, die Reinhard Döhl vor allem in den letzten Jahren im Netz betrieben hat. Folgt man diesen Spuren, findet man kaum heraus aus dem labyrinthischen Ganzen, das nun als sein Werk überdauern wird. Bildnerische Arbeiten tauchen darin kaum auf. Welche Rolle das Internet für Döhls künstlerische Produktion gespielt hat, wird hier in den nächsten Tagen beleuchtet. Heute geht es um die Suche nach der Biografie, dem Ansatz für eine mögliche Rezeptionsgeschichte, vor allem des künstlerischen Werks. Denn auch das fällt auf. Vieles ist über den Internetautor Döhl geschrieben worden, sehr wenig über sein bildnerisches und poetisches Schaffen. Allein mit den Kategorien der virtuellen Welt lässt sich der Code Döhl aber nicht knacken. Denn auch wenn es sich bei seinem Schaffen wohl nicht um ein Gesamtkunstwerk handelt, eines der Lieblingsthemen des Wissenschaftlers Döhl, Der Begriff Doppelbegabung, den er bei anderen schätzte, reicht in seinem Fall längst nicht weit genug. Und doch lässt sich eine Suche damit beginnen. Nicht umsonst hängt draußen im Foyer als bildhaftes Symbol Döhls doppelköpfiges Selbstporträt, ein Typoskript aus den 1960er Jahren, bei dem er sein Profil jeweils aus den Worten Selbst und Porträt gebildet hat. Heinz Norbert Jochs hat in einem Aufsatz die Spezies Doppelbegabung als Randphänomen beschrieben. Zitat, insofern nämlich als derjenige, der sich dafür entscheidet, sich nicht entscheiden zu müssen, sich Wege offen hält und sich eben nicht in eine einzige Spur abdrängen lässt. Darin geübt, bei Bedarf die Künste, wie der Wanderer seine Schuhe zu wechseln, verfügt er über mehrere Arten, Imaginäres zu schaffen. Weiter heißt es, das fließende Hin und Her zwischen Literatur und Kunst ist beileibe keine rückkehrlose Flucht vor dem einen zum anderen, sondern eine andere Loslösungsform und ein Weg von dem, was einen zu sehr in Besitz nimmt. Ja, eine Seinsform in den Zwischenräumen, die den Blick über den Tellerrand der einen Kunst impliziert. Zitat Ende. Seinsform in Zwischenräumen, das trifft den Fall Döhl ganz gut. Immerhin hat er bereits 1963 eine Publikation mit dem Titel Zwischenräume herausgegeben und seine Vita auf der Homepage unter der Rubrik Zwischen allen Stühlen versteckt. Die Räume, in denen diese Stühle stehen, könnte man so nennen: Kunst, Literatur, Wissenschaft und ein Erker für die Musik. Die Stühle selbst würden Schilder tragen wie Maler, Zeichner, Fotograf, Grafiker, dann Lyriker, Prosa-Autor, Hörspielerfinder, Essayist, Komponist, dazu Fachmann für Dada und Bänkelgesang, Hermann Finsterlin, Gertrude Stein und vieles mehr. Dass der innere Konflikt für Döhl nicht nur in den verschiedenen künstlerischen Sprachen, die er verwendet hat, gelegen haben mag, sondern auch darin, dass der Künstler Döhl im Forscher Döhl immer ein kritisches Gegenüber hatte, ist wahrscheinlich. Die eine Seite wird es der anderen nicht leicht gemacht haben. Auf die Frage, ob es in der Vielfalt ein Motiv gäbe, das ihn vor allen beschäftigte, antwortete Döhl einmal, ich würde lieber sagen, dass es allenfalls ein Movens gibt, ein Bescheid wissen wollen, was dann zu Fragen führt, auf die ich manchmal eine Antwort finde, die oft wieder nur eine Frage ist. Weitere wichtige Begriffe, die Döhl in diesem Gespräch verwendet, sind Opposition, Neugier und Experimentierlust. In ihnen verbinden sich seine scheinbar voneinander getrennten Schaffensbereiche. Das gilt schon für den Anfang in den 1950er Jahren, als der 1934 in Wattenscheid geborene Döhl versucht, mit seinen Fotografien an der Hamburger Kunstakademie angenommen zu werden. Bereits zu dieser Zeit schreibt er parallel erste Gedichte. Da es mit dem Kunststudium nicht klappt, entscheidet er sich 1957 für das Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie in Göttingen. Zwei Jahre später folgt er einer Einladung von Max Bense nach Stuttgart. So landet er in dieser Stadt, in der er nie heimisch wird, in der aber bis zuletzt bleibt, wenn er auch, wie er betont, in Botnang lebt, nah am Wald, weg von den Menschen und vom Kessel durch einen Hügel getrennt. Die ersten Stuttgarter Jahre aber müssen von Auftrieb und kreativer Kraft geprägt gewesen sein. Döhl trifft auf Gleichgesinnte und einige der führenden Köpfe der Zeit, sowohl auf literarischem als auch auf künstlerischem Gebiet. An erster Stelle zu nennen sind Max Bense, Helmut Heißenbüttel und Ludwig Harig, dann die Gruppe 11 um Georg Karl Pfahler, Friedrich Sieber, Günther C. Kirchberger, Attila. Dazu kommen später Ernst Jandl, Dieter Roth und Siegfried Krämer, Hans-Jörg Meyer, Wendelin Niedlich und der Fluxussammler Hans Sohm, dessen Archiv heute in der Stuttgarter Staatsgalerie zu finden ist. Einige mehr wären zu nennen. Döhl und Bense, Sie haben es gehört, erproben schon um 1959 die poetischen Möglichkeiten der ersten Computer. Nur wenig später begegnet Döhl der gestischen japanischen Shō-Kunst. Kurz darauf promoviert er über Arp und habilitiert 1979 im Fach Neuere deutsche Literatur unter besonderer Berücksichtigung der Medien. Er reist unter anderem mehrfach nach Prag, Paris, später auch nach Japan. Bilder, Typografien, Texte, Hörspiele entstehen. 1970 findet die erste Einzelausstellung statt. Die Parallelitäten der ganz unterschiedlichen künstlerischen und wissenschaftlichen Erfahrungen, die Döhl vor allem in seinen 30er und 40er Jahren macht, sind frappierend, auch wenn es zwischendrin eine Phase gibt, in der er nur für die Blackbox arbeitet, zurückgezogen von der Welt. Ab den 80er Jahren sucht Döhl wieder stärker Dialogpartner. Postkarten und Gemeinschaftsarbeiten entstehen, Postkartenaktionen und Gemeinschaftsarbeiten entstehen, wie die Kalifornien-Sonata, die wir nachher hören. 1996 beginnt die Zusammenarbeit mit Johannes Auer am Stuttgarter Internetprojekt. Am Bildschirm wird, wie Peter Glaser es einmal genannt hat, das Licht zur Tinte des Autors und die Buchstaben geraten in Bewegung. Außerdem geht es Döhl darum, das Prinzip des Dialogischen, auch der Begriff ist heute schon gefallen, ins neue Medium zu transportieren, international. 1998 emeritierte er, 2001 zieht er sich endgültig aus dem Kulturbetrieb zurück und ist fortan vor allem virtuell präsent. Sein Todestag jährt sich an diesem Freitag zum 5. Mal. Drittens, Anna und der Apfel. Jenseits von Eden werden auch Äpfel gepflückt. Einen schenke ich dir, den Wurm musst du in Kauf nehmen, jenseits von Eden. Aus den Wandtexten von Reinhard Döhl in den 90er Jahren entstanden. Ob es ein Glück war oder ein Fluch, weiß man nicht so genau. Bereits Mitte der 1960er Jahre entwickelt Döhl jenes Bildgedicht, für das er berühmt wurde, auf das er aber auch Zeit seines Lebens festgelegt werden sollte. Kaum ein deutsches Schullesebuch kommt ohne ihn aus, den Apfel, gebildet aus dem Wort Apfel, in dem sich ein Wort namens Wurm versteckt. Döhl selbst schreibt 1971 und es klingt ein wenig enttäuscht. Mit zweierlei hatte ich nicht gerechnet. Nicht damit, dass der 1965 als Weihnachtskarte von Klaus Burkhardt gedruckte Apfel schon bald an den unterschiedlichsten Orten, auch in Übersetzungen nachgedruckt und zu einer Ikone einer vor allem visuell verstandenen konkreten Poesie werden würde. Erst recht nicht damit, dass man mit ihm ausschließlich einen Gag mutmaßen könnte. Dass keiner der Ablehner oder Fürsprecher auf die Idee kam, die Paradiesgeschichte zum Beispiel oder den Trojanischen Krieg herbei zu assoziieren, verblüffte mich. Meine Damen und Herren, Sie sehen die Originalpostkarte hier hinten in dieser Ausstellung und manches mehr, was daraus und drumherum entstanden ist. Gerade diese so präzise, klare und dabei vielschichtige Arbeit der frühen Jahre ist es auch, die von Johannes Auer fürs Netz animiert, viele Jahre später auf einfache Art deutlich gemacht hat, welche Möglichkeiten das Internet Döhl bietet. Denn nun frisst das Wort Wurm die Apfelworte tatsächlich auf, wird immer dicker, der Apfel verschwindet, bis der Wurm schließlich alles wieder los wird und das Spiel von neuem beginnt. Die eigene Arbeit, immer wieder zum Material zu machen, aus dem Neues entsteht, ist typisch für Döhls Methode. Die Fülle des Werks wird letztlich aus einem relativ fest umrissenen Kosmos aus Worten, Buchstaben und Zeichen gebildet, die immer wieder in neuen Varianten und Techniken auftauchen. Dahinter steckt eine Haltung, die im Detail den Reichtum sucht und findet. Aus derselben Zeit der Apfelgedichte, also aus den frühen 1960er Jahren, stammen die vier Handpressendrucke Der schwarze Tag, die Sie hier hinten an der Wand sehen. Und hat der aber zu tun, eine Arbeit, die hier drüben hängt, und in der Sie sehen können, wie Döhl das Prinzip des Spiels mit Sätzen und Betonungen relativ früh schon führt. Abgesehen von dem bereits genannten Prinzip des Variierens und Zitierens tauchen schon in diesen frühen Arbeiten weitere künstlerische Methoden auf, die bezeichnend sind fürs Gesamtwerk. Vor allem gilt, auch in der bildnerischen Produktion geht Döhl vom Wort aus. Der Streit zwischen den Künsten um die Vorherrschaft, also um die höchste der Künste, ist es die Malerei, die Bildhauerei, die Poesie, ist Jahrhunderte alt und immer wieder neu entschieden worden. Dementsprechend änderten sich auch die Verhältnisse zwischen den Sparten, bis im 20. Jahrhundert jede Form der Hierarchisierung mehr und mehr in Frage gestellt wurde. Döhl ist ganz eindeutig ein Wortmensch. Aus den Buchstaben bezieht er den kreativen Impuls. Das gilt selbst für die japanische Kunst der Kalligrafie, die ihn fasziniert. Döhl dichtet, auch wenn er die Intimität, die das kleine Buchformat dem Leser bietet, verlässt und über das Bild in größerem Format die Öffentlichkeit der Ausstellungshäuser und Museen sucht. Seine Bilder wollen gelesen werden. Er steht damit in einer Tradition, die vor allem auf das frühe 20. Jahrhundert zurückgeht, als Buchstaben und Schrift als Fragmente der Wirklichkeit zu wichtigen Bestandteilen der bildenden Kunst werden. Die Papier-Collé des Kubismus sind wohl als Wegmarke zu nennen, später aber auch für Döhl besonders prägend, die oft aus Zeitungen zusammengeschnippelten Schriftbilder des Dadaismus. Auch Surrealismus, Pop-Art und die Konzeptkunst setzen Buchstaben und Schrift intensiv ein, mit unterschiedlichem Hintergrund. Mal geht es wie bei den Kubisten darum, die Homogenität des Bildraums durch ein Zitat der Realität zu brechen, später dann um den Widerspruch zwischen Bild und Text. Mal steht das unbewusste oder bewusste künstlerische Spiel im Vordergrund, dann wieder der Umgang mit unserer von Werbung und Medien beherrschten Welt. Wort und Schrift können aus rein formalen Gründen den Weg ins Bild finden, als abstrakte Zeichen, als Ornament, handschriftliche Texturen oder inhaltliche Botschaft. Bis in die zeitgenössische Kunst hinein ist das Wechselspiel zwischen Wort und Bild in der Kunst von großer Bedeutung. Etwa zeitgleich entstehen in der Moderne erste Formen konkreter Literatur durch Künstler und Dichter wie Kandinsky, Ball, Zara und Arp. Die Aussagen, so schreibt Döhl in einem seiner wissenschaftlichen Aufsätze, erreichen den Leser nicht mehr in, sondern mit der Sprache. Das Schreiben in der Sprache wird zum Schreiben mit der Sprache, was Auswirkungen auf den Leser und den Betrachter hat. Leserichtung, Lesefluss sind nicht mehr eindeutig. Die Verständlichkeit eines Texts, Sinn oder Unsinn sind keine Kategorien mehr. Dafür spielen Überraschung und Witz, Typografie und Satz eine größere Rolle. Es gehe, so Döhl an anderer Stelle, um die Betonung des literarischen Produkts als primär sprachliches Ereignis, um die Ausschließung alles subjektiv Zufälligen in Opposition gegen traditionelle Schreib- und Lesegewohnheiten. Döhl steht in der Tradition des Dadaismus und der konkreten Poesie. Schwitters ist vor allem zu nennen. Döhl bevorzugt seit den späten 1950er Jahren die Methode der Collage. Ihn interessieren die Mischformen zwischen Poesie und Grafik. Er spielt mit den Worten, Buchstaben und grammatikalischen Regeln, als wären sie Elemente eines Baukastens. Schreiben und Formen werden für den Künstler zu ein und demselben Vorgang, sowie Anschauen und Lesen für den Betrachter. Es geht ihm beim Verfahren der Collage nicht um eine wie immer geartete Darstellung von Welt, sagt er einmal, sondern um den Prozess der Wirklichkeitsaneignung, der anders als bei der Tafelmalerei als Prozess im Ereignis sichtbar bleibt. Ulrike Gauss, die ehemalige Leiterin der Grafischen Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart, hat anlässlich der Ausstellung des Schaffens in Wendlingen 1990 prägnant formuliert, Zitat, für Reinhard Döhl ist der Buchstabe die Buchstabenverbindung, das Wort die Wortverbindung, ein kostbares Werkzeug. Er und es wird verdreht, zerschnitten, verschoben, geteilt, verdeckt, geknickt, versetzt, immer aber in seiner Eigenschaft als Informationsträger geachtet. Die Titel seiner Werke werden häufig zur Entschlüsselung des Bildes. Klang, Rhythmus, Struktur zu erkennen und zu analysieren, lässt Form, Bau und Inhalt verstehen, wie beim Lesen eines Gedichts oder beim Hören einer Partitur. Zitat Ende. Das gilt auch für die 17 Bodenanger Anagramme, die Sie hinten an der Wand sehen und die Sie draußen auch, wie ich finde, in schöner Form gesetzt und gedruckt mitnehmen können. 1987 entstanden und ein wichtiger Teil dieser Ausstellung. Ausgangspunkt ist die Titelseite des Bodenanger Anzeigers, die, wie Döhl schreibt, überflüssige Beilage oder Einlage eines ebenso überflüssigen Stuttgarter Wochenblatt genannten Wochenblättles. Da es praktisch unmöglich sei, sich der Zustellung zu entziehen, bliebe so Döhl nur die Zweckentfremdung und Produktivmachung. Döhl zerschneidet oder zerreißt die Titelseite jeweils längs. Sie sehen die Arbeit draußen, über die ich jetzt, also die Ausgangsarbeit. Die Linien bilden sich entlang der Buchstaben des Zeitungstitels. Diese blauen Lettern sowie die Titelvignette und der daran hängende Rest der Seite, Sie sehen das so als Streifen runterhängen, werden nun immer wieder auf andere Art kombiniert, sodass unsinnige und sinnige Neukonstruktionen entstehen wie gib rare ganze Noten oder an Notiz ragen Berge oder Arzt gegen Bar, oh nein. Doch auch mit dem Titel des Ganzen spielt Döhl. Anagramme, schreibt er, nicht mit einem, sondern mit zwei N wie Anna, widmet die kleineren Karten, die im Vorfeld entstehen und die Sie draußen in der Vitrine sehen können, seiner poetischen Figur S. Anna. Die, so kann man an anderer Stelle lesen, die uneheliche Tochter von Schwitters Anna Blume ist. Jener, weißt du es, Anna, weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Vieles mehr wäre zu nennen, zum Beispiel die erstaunlich malerischen Acrylarbeiten, die 1990 entstehen, als Döhl Stipendiat an der Cité Internationale in Paris ist und die hier hinter mir hängen. Wie französisch leicht, wie sinnlich wird der Künstler Döhl hier plötzlich, wie malerisch frei, souverän und beinahe heiter. Es sind aus meiner Sicht vielleicht die schönsten Arbeiten der Ausstellung. Doch aus gutem Grund steht ein anderes Werk im Zentrum, das noch kurz genannt werden soll, die Missa Profana. Viertens, am Anfang war das Wort. Meine Damen und Herren, ich sagte vorhin, dass Reinhard Döhl eine Einladung Benzes folgend 1959 nach Stuttgart gezogen ist und sein Studium an der hiesigen Technischen Hochschule fortgesetzt hat. Das stimmt so, ist aber nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil hat mit jenem Text zu tun, den Sie nun auf lange Fahnen der Originaltypografie gedruckt in dieser Ausstellung präsentiert sehen, mit der Missa Profana und dem Skandal, den sie auslöst. Döhl muss Göttingen verlassen. In Stuttgart findet er mit Benze und Fritz Martini, damals eine Koryphäe der deutschen Literaturwissenschaft und Professor an der TH, Unterstützer seiner künstlerischen Position. Deshalb kommt er hierher. Was ist passiert? Es ist nicht möglich, an dieser Stelle die ganze Geschichte zu erzählen. Sie erscheint aus heutiger Sicht so unfassbar, dass sie einen eigenen Vortrag wert wäre. Ausgelöst wurde der Skandal von einem Text, der von Kommilitonen und Richtern als gotteslästerlich eingestuft wurde, da in ihm, kurz gesagt, Textstellen der katholischen Messe in Zusammenhang gebracht wurden mit Kritik an Aufrüstung Kirche und Gesellschaft und, nicht zu vergessen, mit Liebesversen. Die Provokation zündet allerdings stärker als gedacht. Und so beginnt sie, die Missa Profana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Introitus. Die Zeitung meldete heute Morgen den Tod eines Politikers. Mehrere Verkehrsunfälle, die Zahl war nicht ungewöhnlich, davon 3 tödlich. In einer kaum auffallenden Notiz auch ein wissenschaftlicher Exitus. Du aber sagtest mir Pergamentworte. Ich werde die Rollen vertauschen und aus der Akademie austreten. Im Stall, der nach Ammoniak riecht, steht der Bauer bei einer werfenden Kuh. Im Hause nebenan träumt das letzte Dienstmädchen von Liebe. Zur gleichen Zeit baut die Welt Atommeiler gegen Arterienverkalkung. Cäsar verheiratet die Vestalinnen und der Papst spricht seinen Vorgänger heilig. Heilig ist der Herr. Morgen wissen es die Zeitung, übermorgen haben es die Menschen vergessen. Zitat Ende. Döhl selbst fasst die Reaktionen auf seinen Text so zusammen. Die Missa Profana wurde in den Jahren 1958-59 geschrieben und erschien erstmal in der Göttinger Studentenzeitschrift Prisma, Jahrgang 4, Nummer 4, Juni 1959. Auch übrigens ein Jahrestag. Wir haben ganz viele Jahrestage, 50 Jahre Missa Profana-Skandal. Mit der Folge einer Anzeige zweier Kommilitonen aus Hannover und einer Anklage wegen Vergehens gegen den Paragraf 166 Steuergesetzbuch. Mit Zustimmung der Fakultät für das Wintersemester 59-60 vom Studium beurlaubt. Am 19.01.1960 vom Rektor der Universität mit Verweis bestraft, Eintrag ins Studienbuch. Am 20. Juni 1959 lehnt das Schöffengericht Göttingen die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Am 4. August beschließt die erste Ferienstrafkammer des Landgerichts, das Hauptverfahren vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts zu eröffnen. 30. September Urteil, Revision. 31. Juni 1961 Freispruch vor dem Bundesgericht Berlin. Trotz des Freispruchs wird der Verweis von der Göttinger Universität nicht zurückgenommen. Zitat Ende. Die von Döhl genannte Originalausgabe der Studentenzeitschrift Prisma liegt in der Ausstellung ebenfalls aus. Der Tochter von Reinhard Döhl, Dorte Döhl, verdanke ich den Hinweis auf die Veröffentlichung Spurensuche und Fundstücke Göttinger Geschichten von Klaus Wettig. Wettig, der damals bei Prisma engagiert war, schreibt darin, Reinhard Döhl hatte in der Missa Profana aktuelle Nachrichten, Werbesprüche, historisch-literarische Zitate mit dem lateinischen Messetext kollagiert, weil er die Heilsverkündigung der Heiligen Messe mit der Wirklichkeit konfrontieren wollte. Wie ein roter Faden durchziehen die Textmontage Informationen über die atomare Bedrohung der Menschheit. Zitat Ende. Wettig beschreibt, und es muss hier zum Abschluss noch genannt werden, die juristische Auseinandersetzung und betont dabei, dass das letztinstanzliche Urteil des Bundesgerichtshofs eine neue Auslegung des Gotteslästerungsparagraphen vornahm. Allerdings nachdem eine Verhandlung des Göttinger Landgerichts, wie gehört mit Schuldspruch, vorausgegangen war, die den Fall einer Justizposse angenähert habe. Wettig schreibt, zu seiner Urteilsfindung kam das Gericht auf die überraschende Idee, 18 Zeugen katholischen Glaubens zu laden und sie nach ihrem Urteil über die Missa Profana zu befragen. Es war eine Zufallsgruppe aus Hausfrauen, Angestellten, Buchhaltern und Lehrern, die alle die Frage beantworten sollen, fühlen sie sich durch die Missa Profana in ihren religiösen Gefühlen verletzt? Sie fühlten sich sämtlich verletzt, obwohl die meisten erklären mussten, dass sie das Gedicht nicht verstünden. Der Prozess gegen Reinhard Döhl liegt nun 50 Jahre zurück. Die Missa Profana ist bis heute eines der Hauptwerke Döhls. Meine Damen und Herren, manche der Rückzugstendenzen, die im Werk Döhls immer wieder festzustellen sind, dass sich Abschotten, sich Verstecken hinter den Worten, mag hier seinen Ausgang genommen haben. Die Erfahrung blieb prägend für den Künstler und den Lehrer. Klickt man heute auf das Apfelwurm-Gedicht, das auf der Titelseite der Döhlschen Homepage steht, öffnet sich dahinter überraschend eine weitere Textebene. Was man dort lesen kann, klingt wie ein trauriger Abschied eines humorvollen Menschen aus einer kalt gewordenen Welt. Kein Gedicht mehr nirgends. Geboren 1934, Wattenscheid, Westfalen. Von dort vertrieben, verbrachte er seine Jugend an einem Ort, dessen Namen er vergessen hat. Emigrierte er in eine Stadt, deren Namen er vergessen hat, lehrte er an einer Universität, deren Namen er vergessen hat. Als Freund willkommen in Japan, Jerusalem, Prag, Paris, sind ihm die Städte fremd geworden, die er gewesen ist. Ist ihm das Land fremd geworden, das er gewesen ist, spricht er die Sprache nicht mehr, die er gewesen ist. 1934, Wattenscheid, Westfalen. Vielen Dank.